ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Herzlich willkommen aus einer Stadt, in der sportatmosphärisch eine Menge los war in den vergangenen Tagen. Wir grüßen euch aus Hamburg. Im Fußball wieder erstklassig und also komplett erstklassig, nicht nur zur Hälfte. Und wir grüßen euch aus der Heimat des neuen Präsidenten von German Cycling, früher Bund Deutscher Radfahrer. Und er ist zu uns gekommen ins Studio beim NDR für das erste große Interview. Bernd Tankowski, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Freue mich, hier zu sein.
Ja, wir werden ein bisschen plaudern. Ich bin Moritz Kasserletz, auch an meiner Seite unser Radioreporter Holger Gersger.
Hallo.
Und bevor wir gleich mit Bernd Tankowski darüber sprechen, was er denn nun anders und vielleicht auch besser machen möchte als sein Vorgänger Rudolf Scharping, haben wir großartige Neuigkeiten. Wir sind ausverkauft. Ihr wisst, wir gehen mit dem Tourfunk auf die große Livebühne am 17. Juni in Köln und am 18. Juni in Frankfurt. Und ihr habt uns überrannt. Also ausverkauft ist ja auch nicht ganz richtig, weil die Tickets gab es nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen. Und unser Postfach tourfunk@sportschau.de ist geplatzt vor lauter Mails. In Köln haben wir sogar nochmal die Location gewechselt, damit möglichst viele von euch dabei sein können. Jetzt bitte keine Anmeldung mehr. Die Frist ist abgelaufen. Ihr bekommt bald Bescheid, ob es geklappt hat oder nicht. Und jetzt kommen noch ein paar Infos zu Tourfunk Live. Am 17. Juni sind wir im Urania Theater in Köln. Am 18. Juni im Kulturzentrum Massiv Zentral in Frankfurt. Mit dabei sind Legenden, aktuelle und ehemalige Radprofis. Wir haben eine Olympiasiegerin dabei, Expertinnen und Experten. Holger und ich sind auch da. Florian Nass, Herbert Watterott auch am Start. Und wie gesagt, ihr kommt bald eine Mail, wenn ihr Glück hattet. Wenn nicht, dann könnt ihr trotzdem natürlich alles hören. Beide Abende zeichnen wir auf und veröffentlichen wir dann danach natürlich als Podcast. Und noch mehr oder konkrete Namen, wer dabei ist, verraten wir in der nächsten Folge. Wir freuen uns schon sehr. Herr Tankowski, wie waren die ersten Wochen als Präsident von German Cycling?
Oh, die ersten Wochen waren intensiver, als ich es mir vorgestellt habe. 20 Jahre Präsidentschaft von Rudolf Scharping, das ist dann ja nicht nur eine Amtsübergabe, sondern das ist ein tiefergehender Einschnitt. Und ja, mein Bekanntheitsgrad ist vielleicht nicht ganz so groß wie der vom Rudolf Scharping. Von daher haben viele das Interesse gehabt, mich kennenzulernen, erste Gespräche zu führen. Ich war 2 Jahre bereits stellvertretender Präsident, aber aus der Position heraus hat man natürlich auch einen etwas anderen Blick auf die Dinge. Die ersten beiden Wochen oder die ersten Wochen waren sehr intensiv.
Es gab auch gleich eine wichtige Personalie zu klären. Das wurde jetzt heute, da wir das produzieren, publik, dass André Greipel als Verantwortlicher für die männlichen Profis, der beispielsweise das Team auch bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften betreut hat, vorher ist ja auch bei Olympia, aus zeitlichen Gründen zurückgetreten ist. Ich nehme an, dass es nichts mit dem Präsidentenwechsel zu tun hat. Wie sehr bedauern Sie das, dass André Greipel in der Position nicht weiterarbeitet?
Ja, ich hoffe nicht, dass das mit dem Präsidentschaftswechsel zu tun hat. Ich kenne André Greipel schon länger und gehe jetzt mal davon aus, dass das nicht der Grund sein wird. Nein, im Ernst, der André hat natürlich auch noch andere Tätigkeiten und da ist es vom zeitlichen Aufwand, das, was ein Bundestrainer leisten muss, schon sehr umfangreich. Wir hätten das Engagement mit André sehr, sehr gern fortgesetzt. Das ist völlig unstrittig ein hervorragender Trainer, Bundestrainer gewesen. Wir sind auf der anderen Seite sehr, sehr glücklich, dass wir mit Jens Zimke wieder jemand ins Haus bekommen, der dem German Cycling schon lang verbunden ist und auch ja seine Qualifikation, glaube ich, außer Frage steht.
Er hat den Job gemacht als Vorgänger von André Greipel. Da hieß es am Ende, er war ja auch Sportdirektor oder einer der sportlichen Leiter beim Team Bora, so hieß es damals noch, und sagte, dass die Doppelfunktion nicht unbedingt glücklich sei. Dann war man glücklich beim Verband, dass man mit André Greipel jemanden gefunden hat, der nur diese eine Funktion hat. Nun ist Jens Zemke zwar nicht mehr bei Bora, aber er ist in derselben Funktion tätig in der Schweiz, bei einem Zweitdivisionär bei Q365. Geht das, diese Doppelfunktion?
Ja, sonst würden wir es natürlich nicht machen. Diese Doppelfunktion muss aber von beiden Seiten mitgetragen werden. Und natürlich haben wir vor dem Engagement mit Jens dieses Thema abgestimmt. Und das ist von allen Seiten her als machbar eingestuft worden. Und dementsprechend freuen wir uns, dass es jetzt losgeht.
Ich vermute mal, viele fragen sich vielleicht, Bernd Tankowski, wer ist das eigentlich und was genau macht ihn zum passenden Präsidenten? Bernd Tankowski ist 62 Jahre alt, Wirtschaftsprüfer aus Hamburg, war 2 Jahre lang, als eben schon erwähnt, Stellvertreter von Rudolf Scharping und auch Präsident des Radsportverbandes hier in Hamburg. Jetzt also Chef vom Ganzen. Was befähigt Sie dazu?
Was befähigt mich dazu? Die Frage habe ich mir gestellt, als ich vor etlichen Jahren, 12 sind es etwa, von einem Kollegen von Ihnen, Marc Bartor, angesprochen wurde, der mich fragte, ob ich mir nicht vorstellen könnte, Präsident vom Radsportverband Hamburg zu werden. Und ich habe mich nicht um diese Position beworben oder darauf hingearbeitet. Es kam so aus dem Nichts. Und da stellte ich mir das, diese Frage schon, was befähigt mich dazu, das Amt des Präsidenten vom Radsportverband Hamburg anzunehmen? Und dachte, dass es eigentlich vielleicht auch nachrangig viel interessanter ist, dass es Menschen gibt, die der Meinung sind, dass ich dieses Amt ausüben kann. Und ja, es gibt sicherlich eine ganze Reihe Gründe, da müsste man mal die anderen fragen. Ich bin nicht derjenige, der mit dem Radsport von klein auf an aufgewachsen ist. Ich bin, ich sage immer, über den Fußball sozialisiert und von daher nochmal meine Glückwünsche an beide Hamburger Aufsteiger. Habe über meine berufliche Expertise im Sportumfeld beraten, Vereine, Verbände, Einzelsportler. Bin selbst seit 2000 leidenschaftlicher Rennradfahrer, kein Radrennfahrer und habe im Laufe der Zeit doch sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln dürfen. Und in der Summe ist das genug Qualifikation, so sehen es zumindest viele, um dieses Amt oder die Ämter, die ich bislang inne hatte, auszuüben.
Ja, kurz zur Erklärung, Marc Bartor kennt ihr vielleicht als Tagesschausprecher, der ist heute Berater von vielen Radsportlern, unter anderem von Lennart Kemner, also dem Sport nach wie vor treu. Gibt es jetzt schon etwas, Sie haben eben schon angedeutet, dass die Übergabe vielleicht ein bisschen weniger entspannt war, als Sie sich das vorgestellt hatten. Gibt es schon etwas, wo Sie sagen, uff, das habe ich mir aber echt leichter vorgestellt?
Nein, also dass diese Übergabe ein wichtiger Schritt für German Cycling ist, das war ja klar. Rudolf Scharping hat 20 Jahre das Amt ganz hervorragend ausgeübt und da jetzt in dessen Fußstapfen zu treten, ist natürlich eine Aufgabe. Es waren jetzt keine inhaltlich sehr schwierigen Themen, die auf mich zugekommen sind. Es war einfach die Reihe der Anfragen, die Koordination der Termine, war dann einfach geballt, das war aber auch nicht unerwartet. Das ist etwas, was sich jetzt im Laufe der vergangenen Tage auch schon wieder eingespielt hat. Und wenn da eine gewisse Routine wieder am Tag gelegt werden kann, dann ist das alles in geordneten Bahnen.
Die anderen beiden Neulinge der vergangenen Wochen, der neue Bundeskanzler und auch der Papst, haben jeweils eine klare Headline für ihr Tun. Bei Friedrich Merz war es vor allem das Thema Migration, der Papst will Frieden. Haben Sie auch irgendwas für Ihre ersten 100 Tage, für das erste Jahr, wo Sie sagen, das will ich als erstes anpacken bei German Cycling?
Wir hatten am vergangenen Samstag unsere erste Präsidiumssitzung in Präsenz, haben uns den Samstag Zeit dafür genommen und genau jenes, nämlich eine Überschrift für meine Amtszeit, die habe ich nicht in den Raum gestellt, sondern ich habe gesagt, wir mögen uns doch alle bis zur nächsten Präsidiumssitzung mal Gedanken darüber machen, was wir uns auf die Fahne schreiben. Wir haben die Olympischen Spiele im letzten Jahr hinter uns gebracht. Wir sind jetzt in der Phase, dass wir uns auf die nächsten Olympischen Spiele vorbereiten. Und dafür brauchen wir natürlich einen Fahrplan und dafür hätte ich gern eine Überschrift, aber die werde ich nicht vorgeben, die werden wir uns gemeinsam erarbeiten.
Ein kleiner Schritt zur Modernisierung ist die Umbenennung des Verbandes vom Bund Deutscher Radfahrer hin zu German Cycling. Normalerweise sagen wir sprechen mit unseren Hörern auch gern vor allem Deutsch. Warum dieser Anglizismus? Weil es einfach moderner, hipper klingt?
Nein, nicht weil es einfach moderner und hipper klingt. Das steht eine lange Geschichte hinter. Wir waren eben gerade bei dem Slogan. Rudolf Scharping hat in den letzten Jahren gesagt, wir wollen jünger, digitaler, weiblicher werden. Ich bin als stellvertretender Präsident mit der Aufgabe betraut worden, dass wir auch internationaler mehr Gesicht zeigen wollen. Wir sind als Bund Deutscher Radfahrer von der Firmierung her, nenne ich es mal. Das geht international nicht so leicht über die Lippen. Wir, egal wo wir aufgetreten sind, wir haben schon Germany auf Trikot, Trainingsanzügen etc. stehen gehabt. Ich glaube, das sind keine vordergründigen Anglizismen, die da genutzt werden. Wir haben auch das Thema, wenn wir schon über diese Begrifflichkeit sprechen, dass wir weiblicher werden wollten, und wir haben mit dem Bund Deutscher Radfahrer auch viel Kritik in den letzten Monaten geerntet. Es waren Fragestellungen, ob nur Radfahrer oder auch Radfahrerinnen und nur Deutsche oder auch Menschen mit Migrationshintergrund Mitglied bei uns werden können. Das waren natürlich rhetorische Fragen. Selbstverständlich war das schon immer möglich, aber unsere Gesellschaft ist sensibler geworden, und wir haben mit German Cycling, glaube ich, einen Begriff, der auch Menschen, die der englischen Sprache nicht mächtig sind, verständlich ist, und haben dadurch viele Themen erschlagen können.
Finde ich interessant. Bin auch gespannt, ob andere nachziehen. Also ich kann mir German Soccer momentan nicht so richtig vorstellen für den Deutschen Fußballbund. Aber die haben alle den Vorteil, dass eben da die Sportart drin ist und nicht die männliche Form. Und die Sportart drin, das war der Verband der DDR. Der hieß ja, glaube ich, Deutscher Radsportbund oder Deutscher Radsportverband. Das ist also schon belegt. Dieses weiblicher werden, wenn wir damit einmal anfangen, sind das mit die Veränderungen, die Sie auch für die Verbandsspitze angehen müssen?
Ja, das haben wir ja getan, und das ist auch, es ist nicht die Vergangenheit, es ist auch die Zukunft, aber es wurde in der Vergangenheit angestoßen, und wenn man sich die vergangene Bundeshauptversammlung anschaut, wir haben jetzt zwei Frauen im Präsidium, wir haben mit der Katharina eine Vizepräsidentin für den Hallenradsport, Katharina Schwarz, und wir haben mit auch Katharina Kati Siegmund, eine Sprecherin der Landesverbände. Wir haben zwei Frauen im Präsidium. Ich glaube, das ist schon ein deutliches Zeichen. Wir haben die Koordinatorin Frauenradsport neu besetzen können und haben dahinter ein Team aus 5 Frauen gestellt, weil das für eine Frau einfach auch zu umfangreich ist. Also wir haben das schon umgesetzt. Das ist auch ein Thema für die Zukunft. Aber das Wichtigste ist, dieses Thema haben wir schon vor Jahren aufgegriffen und jetzt bei der Bundeshauptversammlung auch umgesetzt.
Fast alle von uns sind ja irgendwie Radfahrer, und wenn es mit dem Fahrrad zum Job ist, damit meint man nicht unbedingt nur das Rennrad, sondern eben auch das Fahrrad im Allgemeinen. Dennoch ist ja jeder Radfahrer potenziell ein Kandidat, um zu German Cycling zu gehören. Wie wollen Sie die Leute einfangen?
Wie wollen wir die Leute einfangen? Es ist tatsächlich so, dass fast jeder Deutsche oder in Deutschland Lebende das Fahrrad als Fortbewegungsmittel erkannt hat. Das heißt aber nicht zwingend, dass er es auch als Sportgerät erkannt hat. Und wir stehen für den Radsport, wir stehen auch für den Spitzensport. Wir möchten natürlich in die Köpfe bringen, dass der Radsport ein wunderschöner Sport ist. Den kann man natürlich an den Leistungsgrenzen betreiben. Man kann den auch auf eine andere Art und Weise betreiben. Heutzutage müssen wir uns in Anglizismen retten, sind die Social Rides sehr populär. Bei uns sind es die Radtourenfahrten, die etwa vergleichbar sind. Und das sind nicht die mit dem Fahrrad zur Arbeit pendeln oder zum Einkaufen fahren, sondern die das Fahrrad schon als Sportgerät für sich erkannt haben, die aber im großen Stile noch nicht den Vereinssport angeschlossen sind, die noch nicht in den Verbandsstrukturen erfasst sind. Und das ist die Frage, die wir uns natürlich stellen. Wie können wir uns für diese Gruppe öffnen? Was können wir denen an attraktiven Angeboten stellen? Wir haben als Spitzensportverband natürlich die Aufgabe, den Leistungssport auch zu fördern. Wir sind, damit meine ich die Vereine, die Verbände, German Cycling, wir sind diejenigen, die die Sportler zu den Olympischen Spielen, zu den Weltmeisterschaften bringen, zu den deutschen Meisterschaften bringen. Das ist unsere originäre Aufgabe. Und daraufhin oder darauf haben wir uns in der Vergangenheit sehr stark konzentriert. Daneben gibt es aber eben sportliche Ambitionen, die nicht unbedingt bei den Olympischen Spielen enden müssen. Und das ist ein Bereich, den wir uns öffnen können und auch öffnen wollen.
Das, was Sie gerade so als Frage in den Raum gestellt haben, wie welche Wettkampfform, welche Form überhaupt gemeinsam Rad zu fahren, das stand jetzt überall Fragezeichen dahinter. Haben Sie da schon Ideen?
Die Fragezeichen habe ich jetzt nicht erkannt.
Okay, also die Frage, die Sie gestellt haben, wie können wir uns öffnen, auch für die, die einfach nur irgendwie ein bisschen Fahrrad fahren wollen, dass sie es gemeinsam und vielleicht auch ein bisschen mit Spaß und unter dem Dach vor allem des Verbandes tun.
Okay, die Frage haben wir uns gestellt und da haben wir natürlich Antworten drauf. Und die Antworten sind auch relativ simpel zusammenzufassen, indem wir uns einfach nicht ausschließlich auf die Förderung des Spitzensports konzentrieren, sondern diese anderen Formate auch unter dem Dach German Cycling anbieten und damit Alternativen schaffen. Wir haben auch gesagt, wir wollen mit German Cycling eine Art Gütesiegel machen, dass sich die Radsportbegeisterten, die sich zu irgendwelchen Veranstaltungen von German Cycling bewegen, auch wissen, da wird auf die Sicherheit geachtet, da sind die Strecken wohl ausgewählt, da ist einfach eine gewisse Qualität dahinter und dafür wollen wir dann in Zukunft auch stehen.
Wie können wir uns das genau vorstellen? Wird es da eine Art Rennserie geben oder irgendwas, was Sie sich da überlegt haben?
Naja, ich bin seit Anfang April im Amt. Wir haben gerade angefangen, eben auch im Sinne von Brainstorming. Wir haben einen weiten Weg noch bis zu den Olympischen Spielen und wir sind gerade dabei, uns in der neuen Präsidium zu finden und haben diese Ideen alle mal auf den Tisch gebracht, die wirklich sehr zahlreich sind. Ich komme ja aus der Beratung, da sprechen wir mal von Longlist, aus der wir eine Shortlist machen und dann gucken wir mal, was wir am Ende davon übrig behalten und umsetzen können. Aber die Ideen sind wirklich vielfältig und alles das, was im Moment im Radumfeld außerhalb der Verbandsstrukturen Begeisterung findet, wird bei uns daraufhin überprüft, ob das auch Formate sind, die wir auch als German Cycling anbieten können. Ich selber bin ja Quereinsteiger. Ich komme auch über Rad-Events, die man heutzutage überall buchen kann. Der Bund Deutscher Radfahrer hat in der Vergangenheit nie geführte Touren angeboten. German Cycling wird es vielleicht in Zukunft tun, dass man unter der Anleitung vielleicht eines neuen Bundestrainers auch mal ein Wochenende in der Lüneburger Heide oder wo auch immer ein Wochenende Radfahren kann und dann Tricks und Kniffe vermittelt bekommt, die man vielleicht sonst anderswo nicht bekommt.
Also ohne ins Detail gehen zu können, wir können überschreiben, German Cycling will ein bisschen was für die jeder Männer und jeder Frauen auch tun.
Selbstverständlich, haben wir in der Vergangenheit schon, aber wir wollen uns neuen Formaten öffnen.
Ja, was wir oft schon besprochen haben hier in diesem Podcast ist, dass es ja immer schwieriger wird, Radrennen zu veranstalten. Also das ist jetzt vielleicht noch ein Tick andere Richtung, aber gehört ja irgendwie auch dazu. Wenn Sie da was anbieten wollen, dann brauchen Sie irgendwie auch die Fläche dafür. Darunter leiden viele Veranstalter oder werden davon auch abgeschreckt. Können Sie da als Verband behilflich sein, dass vielleicht die behördlichen Auflagen auch kleiner werden?
Wir können als Verband natürlich behilflich sein, aber es ist einfach auch für uns extrem schwer, weil im föderalen System, in dem wir sind, sind diese Auflagen auch von Bundesland zu Bundesland oder von Gemeinde zu Gemeinde auch unterschiedlich. Und am Ende des Tages liegt es teilweise auch in der Willkür der Entscheidungsträger vor Ort. Und was in Hamburg funktioniert, muss in Schleswig-Holstein noch lange nicht gehen, sodass das immer individuelle Themen sind. Wir können natürlich als German Cycling insoweit unterstützen, als dass wir Referenzen dafür geben, was anderswo funktioniert hat und damit natürlich dem Entscheidungsträger vor Ort auch sagen, Mensch, mit deiner Meinung, mit deiner restriktiven Einstellung stehst du in der Bundesrepublik relativ allein da. Aber wir haben Versuche bereits unternommen, Standardprozedere zu installieren, dass man sagen kann, hier gibt es eine Veranstaltung, die wurde nach einem Sicherheitskonzept durchgeführt. Das ist aber keine Garantie dafür, dass sie am anderen Ort angenommen wird. Und das macht es sehr schwierig.
Mhm. Viele sind aufgeschreckt worden vom Aus der Ladies Tour in Thüringen. Da habe ich so ein bisschen den Aufschrei des Verbandes vermisst. Wollte oder konnte German Cycling da nicht vermitteln und helfen?
Ja, vermitteln und helfen. Helfen wollen wir immer. Vermitteln, wenn wir gefragt werden. Am Ende des Tages scheitern diese Veranstaltungen am Geld. Die Budgets sind knapp bemessen und German Cycling ist jetzt nicht der Verband, der jederzeit einspringen kann und über finanzielle Möglichkeiten verfügt, um solche Veranstaltungen dann am Leben zu halten. Es ist ja sehr, sehr bedauerlich, auch gerade mit der Intention, die wir derzeit fahren, dass wir sagen, wir wollen ja weiblicher werden, wir möchten die weiblichen Rennfahrerinnen auch Möglichkeiten bieten, an den Start zu gehen. Und wenn so eine etablierte Tour dann abgesagt wird, dann ist das schon ein herber Rückschlag. Man muss sehen, dass da stehen aber auch viele Veranstalter, die im Zweifel finanzstärker sind als wir, die auch keine Lösungsmöglichkeiten bieten konnten. Und ja, eine einmal ausgefallene Veranstaltung wieder zu beleben, ist schwierig. Aber ich denke, da ist das letzte Wort dann nicht gesprochen. Da wird sicherlich noch Diskussion geben. Und vielleicht ist es ja auch nur ein Aussetzen.
Aber es muss auch Sie als Verband beunruhigen, oder? Es gibt jetzt ja in Deutschland eigentlich nur noch das Rennen in Stuttgart. Das ist auch noch relativ neu, ist ein Eintagesrennen. Das ist keine gute Entwicklung für den Frauenradsport in Deutschland.
Ja, es ist keine gute Entwicklung für den Frauenradsport. Es ist keine gute Entwicklung für den Radsport insgesamt. Es gibt insgesamt immer weniger Rennen. Es gibt immer weniger Jugendrennen. Wir sitzen ja jetzt hier in Hamburg. Wenn ich mich hier im Umfeld mal umschaue, sind die Möglichkeiten unserer Nachwuchssportler sehr begrenzt. Und das liegt, wir haben es ja auch schon angesprochen, es liegt daran, dass wir unseren Sport im urbanen Raum stattfinden lassen oder im öffentlichen Raum stattfinden lassen. Straßensperrungen zu erwirken ist extrem schwierig. Sicherheitskonzepte werden immer höher angesiedelt. Ich bin auch der Auffassung, dass wir der Sicherheit oberste Priorität geben müssen. Gleichwohl ist die Terrorgefahr vielleicht irgendwo am Hamburger Stadtland oder im Vorort etwas geringer als in der City. Die Auflagen sind aber für alle gleich. Die Entscheidungsträger, ob es Bürgermeister sind oder wer auch immer letztlich das Wort hat, die Ordnungsämter sind nicht gewillt, diese Risiken auf sich zu nehmen, sondern legen die Latte immer höher. Und das macht die Veranstaltung für uns immer schwieriger und immer teurer.
Aber um dann da zu bleiben, was können Sie denn tun als Verband? Also Thüringen Ladies Tour können Sie natürlich als German Cycling alle nicht retten, aber da ist ja vielleicht auch Lobbyarbeit möglich, Kontakte in die Politik, dass so ein Rennen, wenn es dieses Jahr ausfällt, zumindest dann ab kommenden Jahr wieder stattfinden kann.
Genau, also wir können nur Lobbyarbeit leisten, wir können nur Gespräche führen, wir können nur darauf hinweisen, dass wenn von der Gesellschaft, von der Politik uns nicht die Rahmenbedingungen geschaffen werden oder ermöglicht werden, im öffentlichen Raum unsere Sportart zu betreiben, wird diese negative gesellschaftliche Entwicklung, dass Sport immer mehr in den Hintergrund gerät, nicht aufzuhalten ist. Wir sind ja auch in einer Phase, in der wir darüber diskutieren, uns wieder für Olympische Spiele zu bewerben. Vielleicht ist das auch nochmal eine schöne Gelegenheit, darauf aufmerksam zu machen, dass uns dann auch der Raum geschaffen werden muss, um die Sportarten zu betreiben. Und das geht eben nicht nur im Rahmen vom Training, sondern dazu gehören auch Wettkämpfe. Last but not least müssen wir auch nach alternativen Strecken suchen, die dann eben auf abgeschlossenen Bereichen vielleicht sein können, um zumindest kleinere Rennen, Jugendrennen durchführen zu können. Ich denke da an Trainingsgelände vom ADAC oder an Rennstrecken oder an sehr große Parkplätze, die für Jugendrennen dann durchaus auch eine Fläche bieten könnten. Da müssen wir und da machen wir uns auch Gedanken drüber, ja.
Das Thema Olympia haben Sie angesprochen. Heute kam ein sehr großes Signal aus München und auch aus Düsseldorf. Sieht nach einem Wettbieten aus, ob das so gut ist für ein weiteres Jahr, bevor der DOSB in die Bütt geht. Da kann der Deutsche Verband, auch German Cycling, nur erstmal mitspielen. Bei dem drunter Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, auf der Bahn gibt es auch jetzt wieder Weltcups, hat der damalige BDR so vor rund 10 Jahren eine große Veranstaltungsinitiative ausgerufen. Es sollte eine WM auf der Straße zeitnah geben, da war Hamburg im Gespräch. Das endete relativ kurios, weil der damalige regierende Bürgermeister, ein gewisser Olaf Scholz, keine Kenntnis hatte, dass das nicht nur einen Tag dauert, sondern 8 bis 10, dass es da auch noch Zeitfahren gibt, Staffeln inzwischen, U23 Junioren. Ich weiß, Moritz, du warst es, glaube ich, der damals bei den Cyclassics ihn mal drauf angesprochen hast und er war sehr irritiert. Das war gefühlt der Moment, als dieses Projekt scheiterte. Auf der Bahn ging es los in Berlin, eine EM, ein Weltcup, die WM 2020, Veranstaltungen, die immer so ein bisschen brauchten, um in die Gänge zu kommen. Am letzten Tag hatte man das Gefühl, das war ganz toll und es war ausverkauft, aber man musste auch das jedes Mal wieder populär machen. Die anderen beiden olympischen Disziplinen, Mountainbike, die geplante WM in Albstadt wurde Opfer von Corona. BMX haben wir hier keine wirkliche wettkampffähige Bahn in Deutschland. Und seitdem ist gefühlt Ruhe. München war nochmal großer Schauplatz, wo aber auch der Verband nichts für konnte bei den European Championships 22. Die nächstes Jahr sollten in Hannover stattfinden. Da kann auch der Verband gar nichts für, dass die geplatzt sind. Aber jetzt bis 2030 ist fast alles schon vergeben. Kommt da was als Bewerbung für irgendwas, damit auch internationaler großer Radsport über die Deutschlandtour und die beiden großen World Tour Rennen, die es da gibt in Eschborn, Frankfurt und auch hier die Cyclassics in Hamburg, auch präsent ist nach wie vor?
Ja, es ist vieles vergeben und es ist schwierig. Also wir kennen es ja gerade hier in Hamburg mit den Sport-Großveranstaltungen, die wir haben. Wir haben als nächstes Radsport-Event die Cyclassics anstehen, ADAC Cyclassics, die ja nun auch Streckenprobleme hatten und so eine Veranstaltung ist eine Tagesveranstaltung. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir möchten im Großraum Hamburg eine deutsche Meisterschaft erstmal austragen, eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft, dann geht es nur, wenn das gesellschaftlich mitgetragen wird. Und da mangelt es doch vielerorts an der Bereitschaft, Streckensperrung in Kauf zu nehmen. Und selbst wenn es nur für einen Tag ist. Und
das merken Sie auch bei deutschen Meisterschaften, habe ich das Gefühl.
Das merken wir auch bei den deutschen Meisterschaften. Wir haben jetzt wirklich mit sehr viel Mühe und sehr viel Dank auch dann an die Beteiligten und an die Städte und Kommunen, die es jetzt ermöglichen, eine Strecke in der Pfalz gefunden. Und mit allem Respekt, wir sprechen da eher über ein ländliches Gepräge und nicht über eine Großstadt wie Hamburg. Das war schwer und das war nicht selbstverständlich. Das hätte auch dazu führen können, dass wir nicht mal in der Lage sind, eine deutsche Meisterschaft auszuführen, weil der Veranstalter ist üblicherweise nicht German Cycling, also da muss man vielleicht auch die Strukturen verstehen. Wir sind der Dachverband, wir haben 17 Landesverbände, die wir vertreten und darunter haben wir die Vereinsstruktur und der Veranstalter ist üblicherweise ein Verein. Und welcher Verein, der von Ehrenämtlern geführt wird, mit der Unterstützung des Landesverbands, mit der Unterstützung von German Cycling, und ich rede immer noch überwiegend von Ehrenämtlern, die dort unterwegs sind, welcher Verein ist bereit, dieses wirtschaftliche Risiko zu tragen? Wenn man dann auf einmal mit einem Sicherheitskonzept konfrontiert wird, das von einem Tag auf den anderen im fünfstelligen Bereich höher liegt. Und ja, das funktioniert, wenn eine entsprechende Bereitschaft der Sponsoren da ist, so eine Veranstaltung zu unterstützen. Aber die weltwirtschaftliche Lage ist dann auch nicht gerade im Moment so, dass die Sponsoren bei uns oder bei anderen Schlange stehen. Und das ist einfach ein Dilemma, in dem wir stecken. Wir müssen schauen, wie wir in der aktuellen Situation bei steigenden Kosten in der Lage sind, solche Veranstaltungen, die wirklich auch dann teuer sind, durchzuführen.
Ja.
Aber vielleicht noch
zum Respekt Abschluss. Der Familie Merkel übrigens, die das jetzt auf die absolut. Beine stellt.
Also, ja, herzlichen Dank an Familie Merkel, aber auch an die Beteiligten von German Cycling, die seit Wochen täglich in dem Großraum unterwegs sind und Strecken abfahren und mit Sponsoren sprechen und mit politischen Vertretern sprechen, um das überhaupt zu bewerkstelligen. Und das muss man eben auch sehen, wenn wir so eine deutsche Meisterschaft ausfallen lassen müssen, weil wir die Strecke nicht bekommen. Und das liegt nicht an uns, dass wir die Strecke nicht bekommen. Dann wäre das schon ein gravierender Einschnitt.
Ja, ich hatte Sie gerade unterbrochen bei noch einem Gedanken.
Dass wir natürlich Großveranstaltungen nach Deutschland bekommen wollen und auch da wieder die Hoffnung, dass sich in der politischen, sportpolitischen Landschaft etwas verändert, weil mit Blick auf eine Bewerbung um die Olympischen Spiele es sicherlich hilfreich ist, wenn man vorher demonstriert hat, dass man Großveranstaltungen durchführen kann. Und wir sind, was den Radsport betrifft, ja in der Kandidatur um den Grand Départ 2030, was ja wirklich eine tolle Veranstaltung wäre.
Ja, wenn wir bei dem Thema nochmal bleiben, was so Weltmeisterschaften angeht, ist es ja vor allem bitter, weil man sieht, dass auch in sehr großen Städten in unseren Nachbarländern es funktioniert. Wir waren in Zürich voriges Jahr. Perspektivisch für die nächsten Jahre wird es Straßenweltmeisterschaften in Kopenhagen und in Brüssel geben. Das ist ja durchaus vergleichbar mit Hamburg, da geht sowas. Was aber leichter ist, ist ja eigentlich die Bahn.
Ja, wenn man eine Bahn hat, ist das leichter.
Wir haben ja.
Gibt's in Hamburg eine, die für internationale Wettkämpfe nur bedingt geeignet ist. Wir haben andere Bahnen und wir führen den.
Köln ja, ist fertig
Köln,
und Berlin sowieso.
Köln ist Grundsteinlegung am Montag. Und wir haben in Büttgen eine sehr gute Bahn. Wir haben in Berlin eine sehr schöne Bahn. Wir haben mit wirklich sehr großem Erfolg, und das darf man auch nicht vergessen, die U23-Europameisterschaften in Cottbus durchgeführt. Und ja, wir sind da dran, aber es gibt eben dann auch tatsächlich viele Staaten, die sich um so etwas bewerben, die vielleicht nicht ganz so restriktiv mit den Strecken sind oder vielleicht auch weniger auf die Bevölkerung hören, nicht erst Abstimmung durchführen, sondern einfach entscheiden, dass so etwas durchgeführt wird und teilweise in den Ländern auch andere Budgets zur Verfügung stehen.
Auf der Bahn, um da weiterzumachen, gibt's jetzt weniger das Problem, dass Deutschland nicht die WM kriegt. Die ist jetzt in Chile, nächstes Jahr in China, dann in Frankreich ist ja 27 eine große mit allen Disziplinen, sondern dass es kaum noch Wettkämpfe gibt. Aktuell die Champions League ist geplatzt, gibt es nicht mehr in diesem Jahr. Es gab jetzt ein Rennen, was gerade Nations Cup hieß, jetzt wann wieder Weltcup heißen soll, eins im März in der Türkei. Das muss bitter sein für die Spitzenathleten. Was wird denn auch über den deutschen Verband hinweg da gerade so gesprochen?
Das ist bitter für die Athleten. Das ist auch bitter für German Cycling, für den Verband. Wenn wir über Weltmeisterschaften sprechen, dann sprechen wir eben auch darüber, dass wir eine weltweite Vergabe dieser Veranstaltung haben. Und da haben wir, ich sagte es gerade schon, auch viele Staaten im Nahen Osten, die auch über andere finanzielle Mittel verfügen.
Genau, da ist auch eine Bahn-WM demnächst. Die
schneller bei der Entscheidung sind, als wir es hier in Deutschland dann halt sind. Aber auf Deutschland nicht. Deutschland stellvertretend für manch anderes Land. Und ja, es ist bitter. Ich bin als stellvertretender Präsident ja schon in den internationalen Bereich wiedergegangen. Das ist ein Segment gewesen, in dem wir uns in den vergangenen Jahren etwas zu passiv verhalten hatten. Und das ist dann der erste Schritt auch von German Cycling zu sagen, so, wir sind international wieder präsenter.
Also Sie sind im Präsidium des europäischen Radsportverbandes.
Ja.
Das meinen Sie damit?
Ja, ich bin, also ich habe, als ich stellvertretender Präsident wurde von 2 Jahren, haben wir uns auf die Fahne geschrieben, dass ich im internationalen Umfeld den Bund Deutscher Radfahrer German Cycling vertrete. Klare Aufgabenteilung mit Rudolf Scharping. Und das hat ja dann dazu gemündet, dass ich Anfang März ins Management Board der UIC gewählt wurde, was zeigt, dass unsere Idee nicht so verkehrt war. Wir wurden dort auch dankend aufgenommen als German Cycling oder als die Vertreter des deutschen Radsports. Und das ist natürlich wichtig, auch dort eine Präsenz zu haben, auch dort eine Stimme zu haben und auch insoweit Einfluss nehmen zu können.
Da wird, glaube ich, auch noch ein Veranstalter gesucht für die Straßen-EM nächsten Sommer. Ich glaube, da war, weil Hannover ja abgesprungen oder abspringen musste. Die neue Sportministerin zum Beispiel sagt ja, her mit den Veranstaltungen, aber das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Sie sind frisch im Amt, sie ist noch viel jünger im Amt, aber Sie sind im Managementboard der UEC, des Europäischen Radsportverbandes. Und das bringt mich zu dem Thema, dass Emma Hinze sich völlig zu Recht, wie ich finde, öffentlich auch mal dafür stark gemacht hat, zum Thema Preisgelder mal in die Bütt zu gehen. 287,03 € hat sie bekommen für einen Europameistertitel im Teamsprint. Das kann eigentlich nicht sein.
Nein, das ist nicht das, was man erwarten würde, insbesondere wenn man die populären Sportarten als Vergleich heranzieht. Gilt es drüber zu sprechen, ist aber jetzt auch dann wieder Lobbyarbeit, dass gesellschaftlich, politisch das Ganze eine andere Anerkennung findet. Nochmal, das ist dann etwas, wo wir als German Cycling Einfluss drauf nehmen können. Es ist aber nicht die Aufgabe von German Cycling, dort andere Preisgelder auszuloben. Das ist, sind die internationalen oder auch nationalen Reglements, die da entsprechend die Preisgeldordnung vorsehen. Wir können natürlich darauf hinwirken, dass dort mal Änderungen stattfinden, aber das ist natürlich ein langwieriger Prozess, denn am Ende des Tages, ich rede jetzt nicht nur über Olympische Spiele und Weltmeisterschaften, das ist nochmal ein gesondertes Kapitel, aber am Ende des Tages tragen die Veranstalter die Preisgelder und die Veranstalter tragen aber auch die Kosten für die Veranstaltung. Und in einer Phase, in der wir zu Recht bedauern, dass es so wenige Veranstaltungen gibt, ist es sicherlich schwierig, die Preisgelder zu erhöhen und damit die Kosten noch weiter in die Höhe zu treiben.
Wie finanziert man denn, wenn man nicht gerade ein Profi ist im männlichen Bereich, bei den Frauen geht es ja jetzt auch aufwärts, den Radsport, wenn man ihn in Deutschland auf einem Niveau betreibt, der Olympiamedaillen am Ende des Tages auch für den deutschen Verband stehen lassen soll. Funktioniert dieses Fördersystem, das im vergangenen Jahr im Zuge der Olympischen Spiele in Paris wieder heftig diskutiert wurde und auch mit anderen Ländern wie Frankreich und Großbritannien verglichen wurde, funktioniert dieses System mit dem, was wir haben, Polizei, Zoll, Bundeswehr mit als Geldgeber? Kann das noch funktionieren oder braucht aus Ihrer Sicht auch der Radsport was ganz anderes?
Ja, ich würde die Frage am liebsten damit beantworten, indem ich sage, funktioniert natürlich nicht. So, das ist nicht zumutbar, was die Sportler da teilweise als Aufwandsentschädigung erhalten. Dafür würden die meisten gewöhnlichen Arbeitnehmer nicht morgens ins Büro oder wohin auch immer fahren, sondern da ist dann eben tatsächlich die Leidenschaft zum Sport das treibende Element, was die Sportler immer wieder dazu bringt, dann zu trainieren und nach Medaillen und Siegen zu ringen. Auf der anderen Seite scheint es ja doch in irgendeiner Form zu funktionieren, weil wir doch auch durchaus erfolgreich sind. Und das ist ja, also wir als German Cycling, unser Medaillenspiegel ist nicht so schlecht. Wir hätten ihn uns auch besser gewünscht, aber im Vergleich zu den anderen Sportverbänden stehen wir ja noch ganz gut da. Also ist auch nicht alles schlecht, aber das wird im Wesentlichen dann getragen von Ehrenämtlern, von Enthusiasten, die bei sportlichen Großveranstaltungen wie die Olympischen Spiele oder bei Weltmeisterschaften für Honorare tätig sind, die wirklich die Bezeichnung Aufwandsentschädigung verdient haben. Und was darüber hinausgeht, ist die Leidenschaft zum Sport, die Leidenschaft, an solchen Veranstaltungen teilhaben zu können und über den sportlichen Erfolg dann vielleicht auch belohnt zu werden. Und das sind natürlich sind die Sportler, die dort ein Investment bringen, aber es sind alle anderen Beteiligten, es sind die Mechaniker, es sind die Ärzte, es sind die Physiotherapeuten, die dort alle mit einem ganz hohen ehrenamtlichen Engagement tätig sind. Und ohne die wird es halt nicht funktionieren. Und wenn wir dahin wollen, wo wir uns als Deutsche natürlich immer gern sehen, an der Weltspitze, dann müssen wir natürlich dort auch andere Mittel zur Verfügung stellen, um die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Sportler sich auf ihren Sport konzentrieren können.
Das heißt, wir haben jetzt verstanden, woran es fehlt. Jetzt kommt Ihre Stunde zu sagen, das und das, reden wir Tacheles, verlangen wir. Wenn ihr Politiker wollt Medaillen sehen, wir brauchen das und das und das. Was brauchen Sie? Was muss die Politik tun? Ist es wirklich nur Geld? Ist es das am Ende?
Nein, es ist nicht nur das Geld. Wir hatten eben ja schon das Thema ausreichend besprochen, dass wir Unterstützung auch bei der Durchführung von Veranstaltungen brauchen. Wir brauchen vielleicht auch mehr öffentliche Präsenz, öffentliche Darstellungsmöglichkeiten. Und im Moment ist es so, dass im Rahmen gerade der Veranstaltung auf der Straße die Hürden sehr hoch gelegt werden. Sicherheitskonzepte, Straßensperrungen etc.
50 Euro für eine Ampel abdecken und so. Das
kennt ja man. Und auf der anderen Seite die finanziellen Mittel dafür nicht da sind. Und wir sehen es ja auch in bestimmten Bereichen, wo es geht, wo die Unterstützung dann von den Gemeinden, Städten da sind, wo die Ordnungshüter mit anpacken, und anderswo funktioniert halt nicht. Es ist nicht immer nur das Geld, es sind auch die Rahmenbedingungen, die geschaffen werden können.
Ich glaube, wenn man die Sportlerinnen und Sportler fragt, dann ist es vor allem das Geld, ne? Also die Top-Sportler, die wir in Deutschland haben, gar nicht nur im Radsport. Also alle 4 Jahre haben wir die Diskussion bei Olympischen Spielen, verdient ein Medaillengewinner das, was er wirklich eigentlich verdienen sollte in Deutschland? Das werden Sie als German Cycling nicht ändern können, aber ich glaube, wenn man die Sportlerin fragt, dann werden die schon sagen, ja, ich will erstmal so viel Geld haben, dass ich davon vernünftig leben kann und meine 90-Stunden-Woche irgendwie auch vernünftig bezahlt bekomme.
Ja, natürlich. Also das hatte ich, glaube ich, auch schon gesagt, dass das natürlich ein Rahmen ist, über den man auch sprechen muss. Nur das ist jetzt auch nichts, was wir mit German Cycling unmittelbar ändern können. Da können wir nur Einfluss nehmen, da können wir Gespräche führen. Wir haben gerade auch das Problem in den nicht-olympischen Sportarten, dass dort auch die Förderung wieder gestrichen wurde. Wir haben die Situation, dass wir aufgrund des Regierungswechsels eine Phase hatten, in der Etats überhaupt nicht freigegeben wurden.
Zum Beispiel der für die geplanten European Championships in Hannover. Die sind exakt daran gescheitert.
Genau, das war sehr wahrscheinlich, dass das Ganze in Deutschland stattfindet, ja. Und ist daran gescheitert. Aber ich möchte auch gar nicht hier ins Jammern verfallen, aber wir haben eine ungeklärte Haushaltslage über Monate gehabt, und sie ist für uns nicht sicherer. Wir müssen das Ganze als gemeinnütziger Verein, der German Cycling am Ende des Tages ist, kompensieren. Wir haben über die Sportler gesprochen, was völlig richtig ist. Wir haben Trainer, die sind hauptberuflich bei uns beschäftigt. Mit denen müssen wir neue Verträge schließen. Die sollen auch adäquat bezahlt sein. Wir haben aber keine Förderzusagen in irgendeiner Form. Das ist eine sehr schwierige Situation. Und da kann man jetzt nicht sagen, wir trennen uns von den Trainern oder von dem Funktionspersonal, weil wir im Moment keine sichere Haushaltslage haben, sondern wir vertrauen auf die Bundesregierung, wir vertrauen darauf, dass man, um auch Olympische Spiele mal austragen zu dürfen, bei den nächsten Olympischen Spielen auch Sportler an den Start bringt. Aber das ist alles eine Unsicherheitslage, in der wir uns befinden, die dann von Leuten wie mir verantwortet werden muss, die ehrenamtlich agieren und irgendwo da im Risiko stehen.
Herr Dankowski, wir haben schon über große Radsportveranstaltungen gesprochen. Sie haben selbst den Grand Départ ins Spiel gebracht, eben einmal ganz kurz in einer Antwort. Hintergrund ist ja, dass Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt den Tourstart nach Deutschland holen wollen, 2030, also genau 40 Jahre nach der Wiedervereinigung. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört da gerne rein. Ich habe neulich hier im Tourfunk sehr ausführlich mit Matthias Pietsch gesprochen, dem Geschäftsführer der ASO in Deutschland. Also ASO, das ist der Veranstalter der Tour.
Das wäre natürlich ein Riesending nach Düsseldorf 2017, wenn halt der Grand Départ halt wieder hierher kommt. Die Gespräche laufen, ne, und man muss sich das jetzt mal genau anschauen. Und das ist noch ein Weg auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist es bis 2030 gar nicht mehr so lange hin, wenn man mal die Vorläufe sich anschaut. Wir als ASO Germany, wir begleiten das natürlich. Ich habe letzte Woche erst noch mit Rudolf Scharping noch darüber telefoniert. Wir versuchen, dass das gut bewertet wird. Am Ende konkurriert man natürlich auch gegen andere Destinationen, Städte, Länder, die auch Interesse haben natürlich, weil es ist einfach eines der größten Sportevents der Welt, und das möchten auch andere haben, so dass wir uns schon ins Zeug legen müssen. 2017 ist lange her, und man sollte, glaube ich, alles dafür tun, dass dieses Event auch wieder nach Deutschland kommt. Ob das jetzt, ich nenne es jetzt mal 30 oder dann vielleicht auch 31 ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Der Anlass ist schön, das ist eine gute Story, aber wir sollten einfach alle zusammen in Radsport Deutschland dafür kämpfen, dass sowas möglich ist.
Ja, Ihr Vorgänger Rudolf Scharping ist gerade genannt worden, jetzt Ehrenpräsident von German Cycling, der natürlich gut vernetzt ist, vielleicht auch Kontakte herstellen kann. Wie sehr kniet sich der Verband da rein, dass die Tour mal wieder nach Deutschland kommt oder sogar, wie in diesem Fall geplant, in Deutschland starten kann?
Ja, wir knien uns dann natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten hinein, so stark wie es nur irgendwie können. Rudolf Scharping hat noch während seiner Amtszeit das Ganze mit begleitet, unterstützt. Rudolf Scharping ist nun unser Ehrenpräsident. Er bleibt uns verbunden, und da bin ich auch sehr froh drüber. Das ist offensichtlich, über welche Kontakte, Netzwerk und Erfahrungen er verfügt, die wir uns natürlich auch gern weiterhin einsetzen wollen, bestmöglich. Und von daher volle Unterstützung der ASO Germany, die ja letztlich dann Veranstalter, Ausrichter des Ganzen werden möchte. Und vielleicht auch nochmal auf das eben Gesagte. Wir reden hier über eine Veranstaltung, die ja international kaum zu überbieten ist, und da braucht man natürlich auch professionelle Veranstalter für, die sowas umsetzen können. Das ist aus der ehrenamtlichen Funktion heraus überhaupt nicht darstellbar, und deshalb sind wir sehr glücklich, dass ASO Germany uns da oder sich darum bemüht, und wir unterstützen bestmöglich. Und es ist natürlich auch toll zu sehen, dass es mittlerweile Regionen gibt, Städte gibt, die sagen, wir wollen das, wir bewerben uns darum. Und es ist ein Riesenthema, da ist jeder glücklich, wenn er den Grand Départ durchführen kann. Und dass wir uns überhaupt mit auf der Bühne zeigen, finde ich schon sehr, sehr positiv.
Die Begeisterung vor allem bei den jüngeren deutschen Radprofis war sehr groß. Ich kurz danach, nach dieser Veröffentlichung, dass es diese Ambitionen gibt bei Paris-Roubaix. Hab zwar schon mit Glas Behrens haben wir gesprochen, der Kollege Steffen Gahr am Start, und der war natürlich hellauf begeistert. Also als Bremer, und dann geht's in Dresden los, ganze Familie. Und das ist für ihn natürlich, wenn man über die in diesen Zeitachse spricht, in 5 Jahren, ist er in der Blüte seiner Karriere. Für andere vielleicht auch ein Ansporn entsprechend, denn dafür kommt oder dazu kommt für mich noch eine andere Facette, die diesen deutschen Radsport populärer machen könnte und vielleicht auch ein paar von diesen ganzen Hürden, die wir jetzt beschrieben haben, aus dem Weg nehmen könnte, indem es irgendeine Galionsfigur gibt, zu dem jeder, also sozusagen ein Simon Geschke, der die Tour gewinnt oder zumindest mit, also von dieser Persönlichkeit her, aber es gibt nun leider gerade dieses Zeitalter der Außerirdischen, wie sie John Degenkolb genannt hat. Ich will nicht sagen, sie sind ja nicht verantwortlich dafür, dass es eben das gerade nicht gibt, aber natürlich werden aus 100 Talenten, die zum Radsport kommen, wird eher einer ein großer, als wenn es nur 10 sind. Können Sie als Verband in irgendeiner Form da behilflich sein, dass Deutschland eine Radsport-Ikone bekommt? Muss ja nicht gleich der Toursieg sein.
Ah, wenn wir es könnten, dann würden wir es gern tun. Aber wie Sie es gerade schon gesagt haben, wir müssen die Basis schaffen, wir müssen die Möglichkeiten geben. Wir haben durch diese großen, tollen Events, ob es jetzt der Grandi Part ist, der natürlich outstanding ist, aber auch durch die ADAC Cycle Classics, durch Eschborn Frankfurt, durch die Deutschlandtour, überhaupt durch Veranstaltungen den Radsport den Kindern und Jugendlichen nahe bringen. Da muss nicht immer gleich eine Ikone am Start sein. Auch die anderen Fahrer, auch ein Niklas Behrens, der vielleicht noch nicht die Ikone ist, der ist ja allemal als Vorbild geeignet. Mhm. Und wenn Kinder so etwas hautnah erleben, dann verändert sich auch was. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen Erfahrung ja im Radsport auch sammeln dürfen. Ich habe auch ein Radrennen veranstaltet in einer Gemeinde, in der Radsport bis dahin nicht an der Tagesordnung stand. Das war am 3. Oktober vor vielen Jahren. Und einen Monat später oder anderthalb Monate später beim Treffen der dortigen Kaufmannschaft wurde mir gesagt, also Nummer eins auf den Wunschzetteln für Weihnachten sind Rennräder. So einfach, weil man Kontakt hatte, weil man diesen Sport live erleben konnte. Wichtig ist, dass wir Veranstaltungen schaffen, dass wir Jugendliche bekommen, Kinder und Jugendliche zu dem Sport bekommen. Und wenn wir dann eine gewisse Breite haben mit unseren wirklich sehr guten Trainern, die wir mittlerweile in German Cycling haben, und damit meine ich insbesondere auch runtergebrochen auf die Vereine, dann haben wir sehr gute Chancen, auch in der Zukunft wieder mal eine Ikone an den Start zu kriegen.
Denn es fällt auch leider auf, dass selbst bei den deutschen Rennen, Deutschlandtour im vergangenen Jahr, Cycle Classics hier in Hamburg im vergangenen Jahr, Eschborn Frankfurt war der beste Deutsche, glaube ich, Siebter. Gestern oder vorgestern war rund um Köln mit Henry Uhlig immerhin auf Platz 4. Aber da mal wieder ein wenigstens Top 3 oder ein Sieg, das fehlt gefühlt für mich. Und es ist auch auffällig, dass diejenigen, die für den Verband in den zurückliegenden Jahren bei U23 und auch bei Junioren, wir sind jetzt erstmal ausschließlich bei den Männern unterwegs, WM-Medaillen, EM-Medaillen gewonnen haben, in der Ära nach Lennart Kemner, Marius Meyerhofer, ob Emil Herzog, der 2022 Juniorenweltmeister wurde, Paul Fietzke, Silber gewonnen, 23 in Glasgow. Niklas Behrens war jetzt viel verletzt, den nehmen wir ein bisschen raus. Ich will nicht sagen, sie stagnieren, sobald sie den Verband verlassen haben und jetzt aktiv sind in ihren Profiteams. Aber man sieht, Gleichaltrige, die dann bei diesen Welt-Europameisterschaften hinter ihnen lagen, sind plötzlich schon so vieles besser. Wenn ich bei rund um Köln bin, der 19-jährige Matthew Brennan gewinnt da. Warum gewinnt da nicht mal ein Emil Herzog? Sicherlich nicht sein Terrain unbedingt, zu flach vielleicht für ihn. Aber ist das nicht für den Verband auch ärgerlich, dass er da gar keinen Zugriff hat? Können Sie überhaupt irgendwas tun?
Wir haben nur bedingten Zugriff. Also wir haben im Jugendbereich bis U23 eigentlich schon nicht mehr. Haben wir natürlich Einflussnahme auf die Sportler. Aber die Sportler gehen ja auch frühestmöglich in Teams und unterliegen dann natürlich auch der Teamhierarchie. Und wenn man als junger, talentierter Nachwuchssportler in ein Team kommt und mit vermeintlichen Ikonen schon in einer Mannschaft ist, dann ist man sehr, sehr glücklich, in diesem Team zu sein, was ja auch schon ein sehr großer Erfolg ist. Aber dann ist man auch nicht derjenige, der bei den Rennen nach vorne fährt und die Podestplätze erreicht. Da muss man dann wirklich außerordentliches Talent mitbringen. Und das haben wir im Moment nicht. Und ich will jetzt nicht sagen, das bedarf auch des Zufalls, aber das kann man auch nicht garantieren.
Es war ein bisschen Verschwendung, dass die Kittel, Greipel, Toni Martin,
sie alle gleichzeitig da waren.
Ja, Degenkolb, Geschke, dass sie alle gleichzeitig da waren. Und Justament auch noch in der Zeit, wo Deutschland sich dem Radsport gerade abgewandt hatte. Das ist wirklich, einer von denen würde ja schon reichen gerade.
Ja, das stimmt. Bernd Tankowski ist bei uns heute im Tourfunk, der neue Präsident von German Cycling. Er trägt, wenn ich das sagen darf, Herr Tankowski, ein weißes Hemd mit dünnen blauen Streifen am Trikottag. Der Deutsche Olympische Sportbund hat alle dazu aufgerufen, heute im Trikot ihres Vereins zur Arbeit zu kommen, um darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig die Sportvereine sind für die Gesellschaft und auch das Ehrenamt. Ich möchte sagen, Sie sind entschuldigt. Ich finde so ein Radtrikot außerhalb des Radsports auch vielleicht ein bisschen albern im Büro zu tragen. Aber das Thema ist natürlich wichtig und darüber wollen wir mal sprechen. Sport im Verein ist offensichtlich so beliebt wie nie. Laut einer Studie des DOSB gibt es in Deutschland derzeit mehr als 28 Millionen Mitglieder in 86.000 Sportvereinen und die Tendenz ist steigend. Das Problem ist aber, dass viele Vereine die Nachfrage gar nicht stemmen können, sogar richtig am Limit sind. Gerade auch, weil ihnen Trainer und Ehrenamtliche fehlen. Unser Kollege Sebastian Krause, auch seit vielen Jahren Teil des ARD-Tourteams, hat dazu mal recherchiert und ich habe ihn gefragt, wie ernst ist die Lage?
Die Lage ist wirklich alarmierend. Der DOSB hat ja gerade seinen neuen Sportentwicklungsbericht veröffentlicht und da haben im Vergleich zur letzten Befragung viel mehr Vereine angegeben, sie fühlen sich in ihrer Existenz bedroht, weil sie eben keine Ehrenamtlichen finden. Das betrifft offensichtlich jeden sechsten Verein und es ist ganz logisch, die Zahl der Mitglieder in den Vereinen steigt, ist so hoch wie nie. Die Zahl der Übungsleiter und Ehrenamtler dagegen stagniert bzw. nimmt sogar leicht ab. Vor allem aus Zeitgründen wollen sich viele eben nicht in Vereinen engagieren oder schaffen es einfach nicht. Beruf, Familie, den Alltag, alles unter einen Hut zu bringen, ist sowieso schon schwierig. Und auch finanziell lohnt es sich ja nicht wirklich. Oft bekommt man als Übungsleiter oder Trainer, wenn überhaupt, auch nur eine kleine Aufwandsentschädigung.
Ja, gibt es positive Initiativen?
Es gibt Initiativen, vor allem vom DOSB, der versucht mit Maßnahmen den Vereinen zu helfen. Zum Beispiel geht es darum, gerade junge Ehrenamtliche zu gewinnen. Die müssen ja auch ganz anders angesprochen werden als früher. Auch bei der Ausbildung zum Übungsleiter werden neue Wege versucht, digital, unkompliziert, pragmatisch. Der DOSB hat auch klare Forderungen an die Politik gestellt, von denen tatsächlich einige in den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung aufgenommen wurden. Das Ehrenamt im Sport soll attraktiver werden, mehr Geld, eine bessere Bezahlung für freiwillige Trainer und Übungsleiter soll es geben, weniger Bürokratie für die Vereine. Auch gibt es ja jetzt eine Staatsministerin für Sport und Ehrenamt und es wurde immerhin 1 Milliarde Euro versprochen für die Sanierung von Sportstätten. Der Ball liegt bei der Bundesregierung, das jetzt auch alles umzusetzen.
Und was muss jetzt konkret passieren, besser werden?
Insgesamt muss sich der Stellenwert eines Ehrenamts in unserer Gesellschaft massiv ändern. Trainer, Übungsleiter in Sportvereinen müssen viel mehr Wertschätzung und Anerkennung bekommen. Wir haben mit den Fußballern der FT Gern in München gesprochen und Vorstand Michael Franke hat zum Beispiel folgende Ideen.
Ich denke, so Rentenpunkte wären super. Es könnte zum Beispiel auch eine kostenfreie Nutzung des MVV sein, also der öffentlichen Verkehrsmittel. Solche Dinge, die hätten einen echten Mehrwert. Und die würden dem Ganzen natürlich auch dienlich sein. Und am Ende natürlich auch Anerkennung bringen, muss man auch sagen. Weil so ein Übungsleiter muss halt sportlich, der muss Fußball spielen können bei uns. Der muss aber auf der anderen Seite auch Pädagoge sein. Der muss dann auch Psychologe sein, wenn es um die Elternarbeit geht. Weil der steht ja sozusagen permanent in so einem Kreuzfeuer. Also es ist schon eine harte Nummer.
Es gibt auch Forderungen, für Trainer oder Vereinstätigkeiten ein offizielles Qualitätsmerkmal einzuführen, dass man eben in seinen Lebenslauf bei Bewerbungen für einen neuen Job relativ prominent und weit oben angibt, ich bin Trainer, ich kann Verantwortung übernehmen, anstatt sich zu überlegen, gebe ich meine Mitarbeit im Sportverein überhaupt an, weil es womöglich ein negatives Image erzeugt. Aber da ist jetzt die Politik am Zug, entsprechende Regelungen einzuführen.
Sagt Sebastian Krause vom Bayerischen Rundfunk. Herr Tankowski, Sie haben jetzt oft selber das Ehrenamt schon ins Spiel gebracht und auch hervorgehoben, wie wichtig dieses Engagement ist. Wir haben eben über die deutschen Meisterschaften gesprochen in der Pfalz, die ohne Ehrenamt gar nicht stattfinden könnten. Sie haben auch diesen Kollegen aus München vom Fußballverein gehört, der ja ein paar konkrete Vorschläge gemacht hat. Gibt es noch was, was Ihnen einfällt, was das Ehrenamt attraktiver machen könnte? Was ja übrigens auch nicht nur für den Sport wichtig ist, sondern für die Gesellschaft im Allgemeinen.
Mhm. Der Kollege aus München hat wahrlich schon einige sehr, sehr gute, interessante Punkte genannt. Ich will es nicht alles wiederholen. Auf der einen Seite haben wir natürlich die monetären Aspekte. Das Ehrenamt kostet auch Geld. Das kann sich nicht jeder leisten. Da ist es sicherlich hilfreich, wenn man über Themen wie Ehrenamtspauschale oder auch steuerliche Vergünstigung oder freie Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder ähnliches nachdenkt auf der monetären Basis. Auf der anderen Seite ist es aber mindestens gleichwertig zu beachten, dass die Wertschätzung den Ehrenämtler sicherlich auch wichtig ist und da es manchmal etwas zu kurz kommt, man kann sich gar nicht oft genug bedanken bei all denen, die dort im Ehrenamt tätig sind und wie gesagt, das Ehrenamt hat ja eine unfassbare Breite, das geht ja in unserem Bereich vom Helfer beim Radrennen, der an der Seite steht und ein Flatterband hält, bis hin dann zum Verbandspräsidenten. Und die Anerkennung ist allen Ehrenämtlern in gleicher Weise entgegenzubringen.
Punkt. Und noch ein Thema, ein letztes. Das meist diskutierte war hier in den vergangenen Wochen und Monaten in diesem Podcast, nämlich die anstehende Straßenweltmeisterschaft in Ruanda. Viel diskutiert, auch von unseren Userinnen und Usern, Hörern und Hörern, sehr viele Mails zu diesem Thema. Wir hatten noch einmal eine Sonderausgabe nachgeschaltet. Auf der einen Seite natürlich die große Idee, mit einer solchen Veranstaltung nach Afrika zu gehen. Auf der anderen Seite dieses arg umstrittene Land, dann momentan noch die schwierige Situation an der Grenze Ruandas zum Kongo. Es gibt Ankündigungen verschiedener ihrer Kollegen, nicht mit der vollen Mannschaftsstärke anzutreten, mit keinen Nachwuchsmannschaften dort, gar nicht mehr so aus Sorge um die Gesundheitssicherheit, sondern auch, weil es ganz viel kostet. Wie verhält sich German Cycling momentan zu dieser WM?
Ja, ähnlich würde ich es mal sagen. Wir haben natürlich die gleichen Themen und diskutieren das auch mit unseren internationalen Verbänden. Wir haben das Gesundheitsproblem, wir haben das Sicherheitsproblem, wir haben die Kostensituation. Wir haben auf der anderen Seite eine Weltmeisterschaft in einem Land, das auf der sportlichen Ebene für sich ein Ausrufezeichen setzen möchten. Wir haben die UCI, wir haben die UEC, die das Ganze ja in einer gewissen Art und Weise fördern. Und da muss man sich eben als German Cycling die Frage stellen, können wir davon Abstand nehmen? Sind wir da auch in einer sportpolitischen Verantwortung? Wir haben Sportler, die an einer Weltmeisterschaft teilnehmen wollen. Es ist ja nicht so, dass die Sportler alle sagen, wir wollen da nicht hin. Es gibt auch Sportler, die wollen dahin. Wo ziehen wir die Grenze? Das ist im Übrigen eine Frage, die wir uns auch in anderer Angelegenheit stellen müssen bei unseren begrenzten Budgets. Fördern wir nur noch die Spitzenathleten oder nehmen wir auch die mit, die vielleicht nicht sicher aufs Podest fahren, aber vielleicht in 4 Jahren eine Chance haben und jetzt die große Chance haben, Erfahrung zu sammeln. Wir haben ähnliche Gedanken. Wir sehen alle diese Risiken und wir versuchen dort eine Möglichkeit zu finden, wie wir dann als German Cycling uns dort in angemessener Art und Weise präsentieren können und auch dem, was wir als originäre Aufgabe haben, den Spitzensport zu fördern, gerecht werden.
Also Sie wollen mit einer halbwegs vollen Mannschaft in allen Kategorien dort starten?
Wir wollen allen Sportlern, die dort eine Chance haben, erfolgreich teilzunehmen, eine Möglichkeit geben. Wir haben aber natürlich auch die Interessen der Sportler oder in deren Umfeld zu berücksichtigen. Und da sind wir im Moment noch am Abwägen, in welcher Konstellation wir da an der Weltmeisterschaft teilnehmen können.
Wenn Sie jetzt mit Ihren internationalen Kollegen sprechen, sind sich alle sicher, dass es stattfindet? Oder kann da vielleicht auch noch eine Mehrheit sich einig sein und sagen, lasst uns das ein andermal machen und das ist gerade ein blöder Zeitpunkt. Wir machen es doch hier in Europa.
Ja, wenn ich mit den Kollegen und Kolleginnen spreche, dann haben alle die gleichen Bedenken, aber sagen auch, wir sind als Spitzensportverband auch in einer entsprechenden Verantwortung und wir können uns und wollen uns dem Ganzen auch nicht entziehen. Und da muss jeder Verband dann für sich am Ende eine Entscheidung treffen, dass dort eine Nicht-Teilnahme im Raum steht, ist mir so noch nicht bekannt. Dass ein Fragezeichen im Raum steht, das ist eigentlich jedes Mal, wenn wir miteinander sprechen, der Fall, dass wir uns fragen, findet es jetzt tatsächlich statt? Ich habe noch nichts Gegenteiliges gehört.
In der Folge am 10. März haben wir da sehr ausführlich drüber gesprochen hier im Tourfunk. Viele Nachrichten von euch bekommen auch. Hört da gerne mal rein, weil das ist natürlich so eine Ambivalenz, gibt Pro und Contra, aber ich finde, da haben wir das ganz gut aufgedröselt. Jetzt muss ich aber noch einmal nachfragen, habe ich das eben richtig verstanden, dass Sie unabhängig jetzt von Ruanda und von möglichen Sicherheitsbedenken grundsätzlich auch aus Kostengründen darüber nachdenken, vielleicht gar nicht alle Startplätze auszuschöpfen, künftig bei Weltmeisterschaften, um eben Geld zu sparen?
Ich sage, dass wir bei unserem begrenzten Budget natürlich uns solche Gedanken machen müssen. Andere Nationen machen das. Da wundert man sich, dass die so erfolgreich sind. Die sind aber auch immer nur mit den gleichen 4, 5 Startern unterwegs, die eine entsprechende Förderung erhalten. Wir haben das bislang nicht getan und wir fördern auch als German Cycling nicht olympische Disziplin, das machen auch nicht mehr alle Verbände. Nein, wir haben im Moment nicht die Absicht, daran was zu ändern, aber das sind eben die Gedankengänge, die in der Breite vorhanden sind.
Wir hatten hohen Besuch im Tourfunk von Bernd Dankowski, dem neuen Präsidenten von German Cycling. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Und wir danken euch fürs Zuhören. Der nächste Tourfunk erscheint am 2. Juni nach dem Giro. Den haben wir dieses Mal ganz bewusst rausgelassen. Ich glaube, gerade läuft das Zeitfahren nach Pisa. Aber wir wären inhaltlich sehr schnell überholt gewesen. Wie viel Radsport gucken Sie live, wenn es Ihre Zeit möglich macht?
Ja, so viel wie möglich.
Ja, das geht uns genauso. Also schaltet euch gern wieder ein beim nächsten Mal. Den Tourfunk bekommt ihr natürlich in der ARD Audiothek. Und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt, abonniert uns, bewertet uns und empfehlt uns weiter.
Und ein Geburtstag.
Holger Gerske hat jetzt noch ein Ständchen vor.
Na, ich singe nicht. Das haben schon genug andere Leute versucht und das nicht geschafft. Aber es gibt ein Original aus dem Radsport, der gestern, also am Montag, seinen 75. Geburtstag gefeiert hat, den, glaube ich, von den aktiven Radsportlern, die einen Tick älter sind, jeder kennt. Und auch viele aus der Hobby-Radsport-Szene. Der beste Radsportfotograf der Welt, Hennes Roth, ein kölsches Urgestein. Er hat den Aufstieg seines Herzensclubs zum Geburtstag sich gewünscht und bekommen. Und wir schließen uns diesen Glückwünschen gern an. Das ist ein unglaublich sympathischer, netter Kollege.
Ja, lieber Hennes, herzlichen Glückwunsch. Guck mal, jetzt haben wir noch die Klammer geschafft. Wir haben begonnen mit dem HSV-Aufstieg und enden mit dem Aufstieg des FC Köln. Ja, ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.